Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Tagtäglich erschüttern uns die Bilder vom Krieg und den Gräueltaten in der Ukraine. Am Deutschen Theater Berlin findet heute Abend eine weitere Solidaritätsveranstaltung statt. Stay United. Unter anderem treten dort Ensemblemitglied Ulrich Mattes und die ukrainische Autorin Katja Petrovskaja auf. Wir sprechen gleich mit ihnen über die aktuelle Situation und die kleine Rolle, die trotz aller Hilflosigkeit vielleicht auch ein deutsches Theater spielen kann. Und wir lassen uns berichten, wie Regisseurin Pina Karabulut einen neu gegenderten Shakespeare-Abend in Köln inszeniert. In der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist ein offener Brief an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier veröffentlicht worden. Darin fordert die ukrainische Schriftstellerin Katja Petrovskaja unter anderem mehr Waffenlieferungen an die Ukraine und ein sofortiges Öl- und Gasembargo. Heute Abend ist sie zu Gast im Deutschen Theater Berlin, das intensive Verbindungen in die Ukraine pflegt. Dort findet die dritte Veranstaltung der Stay United-Reihe statt, mit Lesungen und Diskussionen rund um die Möglichkeiten von Literatur und Theater in Zeiten des Krieges. Texte von Autorinnen Tanja Maljatschuk und Katja Petrovskaja werden von Ensemblemitgliedern gelesen, unter anderem von Ulrich Mattes. Er ist bei uns im Studio, genau wie Katja Petrovskaja. Ganz herzlich willkommen. Katja Petrovskaja, Sie sind Autorin, Journalistin, Bachmann-Preisträgerin, sind in Kiew aufgewachsen und nach einigen Stationen 1999 nach Berlin gezogen. Erst einmal, die Situation in der Ukraine ist katastrophal. Vielleicht die Frage, wie geht es den Menschen, die Ihnen nahestehen?
Also ich glaube, alle lesen Zeitungen und fast alle meine Freunde sind in Kiew. Es geht ihnen dementsprechend, aber sie sind nicht in der Situation von Menschen, die jetzt in Mariupol sind und man weiß nicht, wer da lebt und wer nicht und was da eigentlich passiert. Ich habe sehr viele Freunde in Vororten von Kiew. Darüber hat man auch gelesen. Gott sei Dank, einige meiner Freunde sind raus, andere berichten über die Tote, über Vergewaltigungen. Und verstehen Sie, wenn Sie mich nach diesem Krieg fragen, man findet überhaupt keine Worte mehr. Und was mich jetzt bewegt, ich weiß wirklich nicht, wohin man rennen soll, um auch hier in Deutschland den Menschen zu erklären, dass die Situation so dramatisch ist, dass man wirklich alle zusammen müssen etwas tun. Egal, ob man Theatermensch ist oder Politiker. Und dass deutsche Politiker so zögern und keine Worte finden und auch mit Waffenlieferungen zögern, das ist jetzt auch, wenn man zögert, man unterstützt Putin und man unterstützt alle diese Vergewaltiger und diese wahnsinnige Gewalt, die jetzt entstanden ist.
Ja, man hat ja das Gefühl, dass man von außen stehend oder dass in Deutschland das Gefühl herrscht, man könne da jetzt noch Wochen oder eine längere Zeit das irgendwie aussitzen und warten, was passiert. Viele Deutsche interessieren sich im Moment hauptsächlich für die steigenden Gaspreise. Das muss ja für sie auch ganz schrecklich sein, eigentlich mitzubekommen, dass da gar nicht mehr dieses Gefühl da ist, dass man jetzt sofort handeln muss.
Also das kann ich richtig nicht erklären. Also der Krieg wird jeden Tag teuer und die Folgen sind katastrophale, weil es nicht nur deutsche Gaspreise betrifft, sondern es wird sich auch Hunger verbreiten. Das weiß man schon mittlerweile, weil wenn die Ukraine nicht die Saat richtig stattfinden wird, bedeutet das automatisch Hunger in vielen Regionen der Welt.
Herr Mattes, wie nehmen Sie denn das wahr? Hat sich da auch bei uns was verändert? Sind wir womöglich in diesen Wochen schon abgestumpft? Man hat das Gefühl, nach diesen ersten sehr starken emotionalen Reaktionen in Deutschland, dass man sich jetzt vielleicht an diese schrecklichen Bilder womöglich zu früh auch schon gewöhnt hat. Wie nehmen Sie das wahr?
Naja, Sie sagen wir und man. Hm. Also von mir kann ich sagen, ich bin nicht abgestumpft und ich habe mich daran nicht gewöhnt. Möglicherweise gilt das für manche Menschen, weil man natürlich täglich mit diesen extremen Nachrichten, mit diesen extremen Bildern konfrontiert ist. Und natürlich gibt es so eine Art von Gewöhnung auch an das Schreckliche. Das ist wahrscheinlich bei Menschen allgemein so. Ich bin also schon ein sehr politischer Mensch und wie soll ich sagen, ich begreife einfach, dass da in der Ukraine, in diesem Krieg, in diesem Land, nicht nur das Schicksal der Ukraine verhandelt wird, sondern das Schicksal Europas und das Schicksal einer Freizügigkeit, einer Liberalität, der Demokratie sozusagen. Das mag jetzt für manche Ohren vielleicht etwas zu hoch gegriffen, zumal aus dem Munde eines Schauspielers und nicht eines Politikers klingen, aber ich empfinde das so. Und insofern aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit, was ich tatsächlich empfinde, also ich habe jetzt mehrfach schon gespendet, aber mehr kann ich irgendwie nicht machen, außer mir, wenn ich jetzt wie bei dieser Gelegenheit mal öffentlich so ein paar Sätze lang Gedanken machen kann, dann tue ich das sozusagen. Und wir im Deutschen Theater hatten eben auch wirklich das enorme Bedürfnis, jenseits des normalen Spielplans, der natürlich weiterläuft. Also wir spielen auch nach wie vor den zerbrochenen Krug, was ja auch eine Komödie ist. Aber wir wollten und hatten das Gefühl, wir müssen darauf reagieren. Wir sind ja auch ein politisches Theater. Und insofern haben sowohl der Intendant Uli Kuhren als auch speziell eine sehr nach Osteuropa engagierte Dramaturgin von uns, Birgit Lengers, haben von Anfang an sofort gesagt, wir müssen da Veranstaltungen machen, wir müssen kleine Konzerte machen. Und das ist sozusagen auf der einen Seite auch ein bisschen ein Ausdruck von Hilflosigkeit, aber trotzdem auch einer des Engagements, weil wir versuchen quasi mit unseren Mitteln auch unser kleines künstlerisches Schärflein beizutragen.
Die Theater sind da ja auch ein wichtiger Ort oder Kulturinstitutionen insgesamt, wo Menschen zusammenkommen und wo sie auch das Gefühl haben, dass sie sich vielleicht auf eine intensivere Weise mit diesen Themen und vielleicht auch mit der eigenen Hilflosigkeit auseinandersetzen können. Aber trotzdem eine Frage an Sie beide. Was kann denn Literatur, was kann Kunst erreichen in dieser Zeit der ganz realen, handfesten Gräueltaten, in der Zeit, in der Menschen alles verlieren und ums Leben kommen? Wie ist das vielleicht auch für Sie als Künstlerin oder als Autorin? Wie gehen Sie jetzt auch an Texte heran?
Entschuldigung, dass ich das sage, aber das wird für mich die erste Veranstaltung überhaupt in dieser Zeit. Ich habe mich mit taktischer Medizin beschäftigt. Ich habe versucht, einige Familien aus verschiedenen Regionen rauszuholen. Ich habe mit Medikamenten geholfen. Und ich bin Teil von diesem großen Organismus von Menschen, die einfach alles tun, was sie nur können, um zu helfen. Also viele denken, das ist Ideologie oder Heldentum. Es ist überhaupt nicht das, sondern jeder entscheidet, was er machen kann. Und das ist wirklich diese innere Souveränität. Und ich habe mich eher mit diesen Sachen beschäftigt. Es tut mir wahnsinnig schwer zu schreiben. Ich finde, dass der Krieg irgendwie schneller ist als die Worte. Und deswegen muss man immer handeln. Es gibt andere Meinungen. Es gibt Leute, die jetzt schreiben können. Aber ich bin russischsprachig, ja. Und ich habe das Gefühl, dass meine Sprache ist besetzt und ich bin nicht bereit, meine Muttersprache Putin zu geben. Ja? Und das ist auch ein anderes Thema und dafür würde ich auch kämpfen. Jetzt müssen wir aber sehr, sehr viel Platz ukrainischer Kultur geben.
Vielleicht noch einmal auf die Veranstaltung kommt. Wie, Herr Matthes, gehen Sie denn jetzt an diese Texte ran und was sind das denn für Texte, die Sie lesen werden konkret?
Ich versuche mich, wie ich das immer tue, möglichst empathisch mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Das sind sehr poetische Texte. Ich lese jetzt nicht Katja Petrovskaya, wie heißt Ihre Kollegin?
Tatjana Malarchuk.
Tatjana Malarchuk, ich wusste jetzt nicht, wie man es ausspricht. Das sind sehr poetische Texte. Und ich versuche, dieser Stimme Gehör zu schaffen. Mehr kann ich nicht tun. Und zwar so empathisch wie möglich. Das ist meine Aufgabe als Schauspieler. Es bewegen mich natürlich Texte von Autorinnen und Autoren, die jetzt im Moment direkt, mich berührt es auch, wie jetzt hier Katja Petrovskaya neben mir sitzt und was sie sagt und wie sie es sagt. Ich bin natürlich in meiner Generation und als Deutscher, für mich ist es immer noch, obwohl ich diese ganzen Berichte wahrnehme, letztendlich doch irgendwie noch irgendwie abstrakt, der Krieg. Und es war für mich so unvorstellbar, dass, wenn man mal von dem Krieg in Jugoslawien vor gut 20 Jahren absieht, also ich habe einfach so überhaupt nicht damit gerechnet, dass zu meinen Lebzeiten in Europa diese Art von Vernichtungskrieg stattfinden könnte. Und ich muss sagen, dass ich in dieser Art von Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit auch immer noch wackelig bin innerlich. Und ich versuche einfach, irgendwie auf meine hilflosen Mittel zu spenden und Lesungen zu machen und mich zu engagieren und mit Menschen zu reden. Aber im Grunde ist es hilflos und die Politik müsste mehr machen und die Politik müsste handeln. Und es fällt mir auch schwer, so eindeutig zu verurteilen und zu sagen, ja, das und das und das. Also ich kann mich jetzt nicht und will mich vor allem auch nicht zu irgendeiner Art von Experten. Ich habe nur das Gefühl, der Ukraine muss geholfen werden.
Ich habe aber auch das Gefühl, wenn Sie sagen, es war so oft etwas Abstraktes und Krieg als abstrakte Idee und gerade auch von Künstlern und Intellektuellen und Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und ich glaube, die Herausforderung im Moment ist doch wirklich zu begreifen, wie konkret es ist und wie konkret jetzt auch Dinge getan werden müssen und schnell getan werden müssen und dass man eben nicht einfach nur sagen kann, wir denken darüber nach.
Ich glaube, in Deutschland wird gerade sehr viele Flüchtlinge geholfen. aber man muss auch begreifen, dass in Polen jetzt fast 10-mal mehr Flüchtlinge befindet als in Deutschland. Und dass man so gerne hilft, also um dieser Krieg konkret zu machen, reicht es nur, zum Hauptbahnhof zu fahren. Ja? Mhm. Und da sind sehr viele Menschen und das ist erstaunlich, wie geholfen wird. Ich glaube, das ist überhaupt so ein intellektuelles Salto Mortale zu verstehen, dass tatsächlich jetzt ein Vernichtungskrieg in der Ukraine stattfindet und dass Deutschland mit der ganzen Erinnerungskultur, mit nie wieder, ist absoluter Bankrott, ja, weil wirklich Geschichte geschieht jetzt und was so sogenannte Aufarbeitung ist jetzt in realen Handeln, was gegen heutigen Faschismus in Russland gemacht wird. Also ich war gerade gestern in Kreuzberg, ich bin erstes Mal seit 6 Wochen spazieren gegangen, war erstaunt, also über diesen Plakaten NATO und Putin, Hände weg von der Ukraine. Ich glaube, die Leute verstehen überhaupt nicht, was passiert. Dass er ein riesiges Supermacht, Atommacht, ein Land überfallen hat und macht alles, was sie will, ja, um einfach dieses Land zu vernichten. Und nicht das abstrakte Land, sondern konkret die Menschen. Und wenn man über diese Tötungen, unglaubliche Tötungen und diese Vergewaltigung von Kindern liest, man kann das wirklich nicht annehmen, ja. Und hier wird geredet, NATO oder nicht NATO oder so. Es ist absolut klar, dass nur der Sieg zählt, dass diese Putin und diese Macht einfach überwinden werden soll mit allen möglichen Mitteln. Und da müssen tatsächlich Politiker handeln und sich entscheiden, wie. Aber dass man sagt, naja, mit Waffen und so, dann unterstützt man diese Vergewaltigungen, dann unterstützt man diese Tötungen. Das muss man wirklich begreifen.
Sagt die ukrainische Autorin Katja Petrowskaja. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute Abend findet im Deutschen Theater Berlin die dritte Stay United-Veranstaltung statt. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Und auch in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de geht es um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, nicht zuletzt auf den Kulturaustausch. Susanne Burkhardt und Elena Philipp sprechen da unter anderem mit Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier über die Frage, wie man den Boykott auf Ruf gegen russische Künstlerinnen und Künstler zu bewerten hat, der in letzter Zeit immer wieder ins Spiel gebracht wird. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Also zunächst mal gehört natürlich meine ganze Solidarität und auch meine Empathie den Menschen in der Ukraine und auch den Künstlern in der Ukraine und auch ein absolutes Verständnis für solche Begriffe, weil dieses Land ist angegriffen, diese Menschen werden zu Unrecht ermordet, sind einem Angriffskrieg ausgesetzt, der keinerlei Legitimation hat, den keiner verstehen kann, nachvollziehen kann. Und diese emotionale Reaktion zu sagen, das wird kein Tschechow mehr gespielt, kann ich aus der Perspektive der Ukrainer absolut nachvollziehen. Und ich glaube, es ist auch vernünftig zu sagen, wir unterstützen euch sogar in diesen krassen Formulierungen. Aber wir stehen in Deutschland in einer anderen Perspektive auf diese Themen und ich werde das für mich nicht nachvollziehen. Ich werde erstmal versuchen, das Einzige, was uns übrig bleibt, dieses verzweifelte Ringen darum, trotz allem im Austausch zu bleiben und auch die Opposition und die Zivilgesellschaft in Russland zu unterstützen, weil nicht alle Russen machen diesen Angriffskrieg mit und auch viele Russen, viele Oppositionelle, viele KünstlerInnen haben einen jüdischen Hintergrund und sehen sich in einer Situation von vielen, fast möchte ich sagen, intersektionalen Widersprüchen getragen zu sein, nämlich auf der einen Seite Opposition, auf der anderen Seite Solidarität mit der Ukraine, jüdische Familienmitglieder, die in der Ukraine leben, wo man herkommt, die unter diesem Krieg leiden, die ermordet werden, sie dann wiederum in Russland mit diesem Familienhintergrund, da überlagern sich so viele Korridore, dass es sehr, sehr komplex ist und dann fällt es mir eben schwer, so klare Boykottaufrufe zu machen.
Das sagt Thomas Ostermeier, Intendant der Berliner Schaubühne, in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Den können Sie überall streamen, wo es Podcasts gibt, natürlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Tina Karabulut ist eine der wichtigsten jungen Regisseurinnen, die im deutschen Gegenwartstheater alte Geschlechternormen aufbrechen. Das hat ja gerade erst eine Einladung zum diesjährigen Theatertreffen eingebracht, das im Mai beginnt. Zurzeit probt sie eine neue Fassung von Shakespeares Richard III. Am Schauspiel Köln mit einem Text, den die Autorin Katja Brunner ganz neu gegendert hat. Stefan Keim hat sich das Projekt für uns angeschaut.
Sir Madam Richard, Richard III, Richardis. Sie stottert. Die Sprache schlaucht sie. Oder schlaucht sie die Sprache? Strapaziert sie. Sie überkommt sie teilweise wie etwas Größeres. Sie kann sie zum Brechen rühren. Die Sprache, die Richard, und umgekehrt. Das ist dann die Rache der Sprache. Das ist kein Zitat aus dem Stück, sondern aus den Vorbemerkungen. Die Personen der Handlung wurden noch nicht benannt, da scheint sich die Autorin Katja Brunner bereits warm zu schreiben. Bevor es losgeht mit Richards berühmtem Anfangsmonolog, mit der Klage über den Winter unseres Missvergnügens, der hier ein Winter unseres Unmuts ist, also bevor das Stück beginnt, gibt es ein jelineckig kahlauerndes Intro. Eine Textfläche über die Pandemie, die Willkommenskultur, ein Chor der weiblich gelesen. Körper tritt auf. Pinna Karabulut fängt ihre Inszenierung allerdings doch mit Richard an, wie gewohnt, ohne langes Intro. Richard ist noch lange keine Königin, sondern Herzogin von Gloucester. Ja, Richard ist eine Frau in diesem Stück oder sowas Ähnliches.
Ich möchte nicht, dass ein männlich gelesener Körper Richard spielt. Ich möchte, dass Yvonne Jansen, die ich eh für eine sehr großartige, brillante, talentierte Schauspielerin halte, dass sie diese große Rolle spielt. Und deswegen war es wichtig, dass ein weiblich gelesener Körper, der eh schon von Anfang an in dieser patriarchalen Gesellschaft so einen Struggle hat, dann nochmal einen doppelten und dreifachen Struggle hat, dass er auch in der Literaturgeschichte eine extrem männlich konnotierte Figur spielt.
Faszinierende Bösewichte sind im klassischen Theaterrepertoire meistens die Männer, sagt Pinna Karabulut. Es gibt Iago, Mephisto, Macbeth hat seine Lady, aber sie vergiftet nur seinen Geist. Handeln muss er, der männlich gelesene Killer. Medea und Clytemnestra sind mythische Mörderinnen, keine historischen Gestalten wie Richard. Außerdem haben sie nicht wirklich Freude an ihren teuflischen Taten.
Und ich finde das spannend, dass jetzt auch mal eine quasi weiblich gelesene Person, eine sogenannte Frau, auf der Bühne stehen darf und Spaß am Bösesein haben darf. Und trotzdem das noch gemischt mit, ich sage jetzt mal, leicht genderfluiden Kostümkonzept und dann auch noch mit Katjas Text. Die Pronomen werden so durcheinander geschmissen. Richard wird manchmal als männlich angesprochen, manchmal als weiblich, manchmal als Mensch. Es ist komplett irrelevant.
Es geht also in Richard III, Mitteilungen der Ministerin der Hölle, nicht im Kern um eine feministische Aneignung. Beim Lesen des Stückes rutscht es schnell in den Hintergrund, dass Richard diesmal eine sogenannte Frau ist oder eine weiblich gelesene Figur. Es fällt eigentlich überhaupt nicht mehr auf.
Das ist eigentlich total irrelevant an diesem Abend, weil wir eigentlich versuchen, wegzukommen von der Konstruktion, welches Geschlecht wer ist. Deswegen liebe ich auch, wie Katja auch immer von nicht irgendjemand spricht, sondern immer von irgendjemensch. Also es wird das Wort Mann oft mit Mensch ausgetauscht.
Richard tut, was auch Shakespeares Richard tut. Mensch mordet sich auf den Thron, baggert die Königin am Grabe ihres frisch gemeuchelten Gatten an, verdreht Tatsachen, manipuliert Gemüter. Beim Lesen des Stücks ist noch nicht zu erkennen, ob die genderfluide Sprache steif oder spannungsvoll wirkt. Das kommt auf die Inszenierung an. Die Handlung jedenfalls hat Katja Brunner weitgehend unangetastet gelassen. Doch immer wieder setzt sie andere Akzente, deutet an, dass es anders das weitergehen könnte.
Was ich bei der Figur von Richard so spannend finde, ist, dass Richard nicht hasst aus einer Racheposition heraus, also so wie ich die Figur interpretiere, sondern dass Richard einfach Lust hat an der Böshaftigkeit. Boshaftigkeit ist ja nicht destruktiv. Hass und Rache machen kaputt und zerstören. Und wenn jemand boshaft ist, dann ist er ziemlich aktiv, dann eben verführt er. Und diese Verführung ist wahnsinnig spannend.
Pinna Karabulut schöpft aus dem Vollen. Es gibt Videoeinspielungen, eine eigens komponierte Theatermusik, viele verschiedene Schichten, hinter denen immer wieder Shakespeare sichtbar wird. Eine Shakespeare-Überschreibung oder Überlagerung der besonderen Art.
Stefan Keim über Pina Karabuluts Inszenierung von Richard III, Mitteilungen der Ministerin der Hölle. Die Premiere findet nächste Woche Samstag am Schauspiel Köln statt. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut.